Kann die Astrid auch das verwenden? Kann die Astrid auch das
verwenden? Ja, macht nichts.
Danke, Peter. Ich finde das sehr beeindruckend, wenn ich so den gestrigen Tag Revue passieren lasse und heute, wie wir von ganz unterschiedlichen Teildisziplinen und Perspektiven dann immer wieder auf ähnliche Ergebnisse kommen. Und die Brücke zu unserem nächsten Vortrag scheinen mir die Bedeutungsräume zu sein. Sie erinnern sich, da gab es das Bild mit dem Ritual, das Feuer war es, glaube ich, Schamanen, und das Ritual der Operation mit einer Vorbereitungsphase, einer Behandlungsphase und dann einer Rehabilitationsphase. Und in unserem nächsten Vortrag wird es um diesen Bedeutungsraum Natur und Naturphänomene gehen und die Wirkung von Naturphänomenen. Wir freuen uns sehr, dass Astrid Habiber-Kressmeyer bei uns ist. Darf dich kurz vorstellen. Habiber wird noch vorbereitet, verkabelt für den Vortrag. Astrid Habiber-Kressmeyer ist Diplompädagogin, ursprünglich systemische Psychotherapeutin, Therapeutin für Einzelsupervision, Supervisorin. Sie ist aber auch Hüterin und Weitergebende einer spirituellen Tradition als Mai de Santo, einer afro-brasilianischen Orisha-Tradition, und hat gemeinsam mit Hans-Peter Hofenus die Methoden und Arbeitsweisen elementare Systeme stellen und federführend die systemische Naturtherapie entwickelt. Hier vorne gibt es noch Plätze, bitte kommen Sie ruhig weiter. Das Buch Systemische Naturtherapie im Kurs Sie auch im Büchertisch, Kongressbuchhandlung. Wie gesagt, Autorin, Mitautorin, Herausgeberin mehrerer Bücher und gemeinsam mit Hans-Peter Hofenus Gründerin der Organisation und das Netzwerk ist Nature and Healing, ein Unternehmen und Netzwerk, das sich um Natur, Nachhaltigkeit und Spiritualität in Psychotherapie und Beratung kümmert, sich dieser Themen annimmt, aber auch was zum Beispiel Wohnraum, Gebäude, Landschaft betrifft. Da gibt es sehr spannende Projekte, kann man sich auf der Webpage anschauen. Titel des Vortrags lautet Von Herzensmutquellen und anderen Naturphänomenen, die Entdeckung und Pflege von Lebensressourcen im naturtherapeutischen Prozess. Habiber, bitte um deinen Vortrag.
Danke. Ja, herzlichen Dank, hier in diesem Rahmen einen Beitrag leisten zu dürfen. Aus der Perspektive der Naturtherapie, das ist ja eine ganz kleine Schule, wenn man so will. Ich bin umso überzeugter. Darum hat sie vielleicht auch ihre Wirkung, wie wir es ja schon gehört haben. Ich werde mir erlauben, das Vorgehen der Naturtherapie etwas zu skizzieren und dabei hoffentlich auch ein paar inspirierende Gedanken für die Praxis im Allgemeinen zu bringen. Und habe gerade diese Woche 4 Tage in der Natur verbracht. Darum konnte ich auch erst gestern Abend anreisen und war gestern dann dabei, mich vorzubereiten auf diesen Vortrag. Und da kam ein E-Mail herein. Und weil ich immer gerne auch Fallgeschichten erzähle, war das gerade ein Zeichen dafür, dass vielleicht diese Frau und ihr Schicksal könnte unsere Fallgeschichte sein. Und ich möchte beginnen mit dem E-Mail, das sie geschickt hat. Das ist vielleicht jetzt anfangs noch ein bisschen kryptisch, aber das wird sich dann im Laufe des Vortrags bestimmt klären. Sie schreibt, es ist eine Weiterbildungsgruppe, die sich bereits seit einem Jahr miteinander bewegt, und sie hatte eine bewegende Erfahrung. Sie schreibt, es ist mir ein Bedürfnis, die Fortsetzung meiner Geschichte mit euch zu teilen. Ich fand mich ja nach dem Mythenspiel mit einem gelben Tuch um den Hals und einem Wiesenstrauß auf dem Schoß wieder. In der Pause zog es mich zur Quelle, spürend, dass es die Mutter ist. Dort angelangt flossen noch viele Tränen und ich legte den Wiesenstrauß dort nieder und hatte das Bild, es am Grab der Mutter getan zu haben. Tränen, Tränen, Tränen. Dann den Kopf unter den kalten Wasserstrahl. Und beim Zurückgehen kam mir wieder der Satz, den mir damals das Meer mitgegeben hat. Die Mutter hat mir das Leben geschenkt und mehr war nicht möglich. Diesmal, Leute, lag die Betonung im ersten Teil des Satzes. In Feldkirch angekommen, kümmerte ich mich um alle SMS und Anrufe. Meine Mutter war in der Vornacht verstorben. Ich danke euch allen in Verbundenheit. Systemische Naturtherapie ist eine Arbeitsweise, die von lösungsorientierten Ansätzen ausgehend Natur, Naturräume, Landschaften und ihre elementaren Kräfte, Wasser, Quellen, Flüsse, Seen, Meere, Bäume, Felsen, Pflanzen, Tiere, wenn sie sich zeigen, Boden, Erde, Stein, Fels mit einbezieht. Es ist also eine Arbeitsweise, die zur Beziehung von Therapeut und Klient und all den Faktoren, die sich darin im Handeln entwickeln, auch die Beziehung Natur und Klient hinzufügt. Naturtherapie kann in verschiedenen Settings stattfinden. Sie kann tatsächlich aus kürzeren oder längeren Aufenthalten in der Natur, in Naturräumen stattfinden, die zum Teil begleitet sind oder ganz begleitet sind. Sie kann aber einfach ein Teil eines normalen therapeutischen Prozesses sein, in dem verschiedene elementare Verschreibungen, also Aufträge für Naturerfahrungen im therapeutischen Prozess, im Gespräch entwickelt werden, diese dann von den Klienten selbstständig gemacht werden und deren Erfahrungen dann wieder rückfließen in den therapeutischen Prozess. Und die Schau, die therapeutische Schau, kann aber auch einfach nur Teil des Prozesses sein, ohne dass es explizit gemacht wird. Meine Klienten sind die Klienten, wie wir sie wahrscheinlich alle haben, Angst, Panik, Erschöpfung, Depression, Verwirrung, Wahn oder das, was wir das so nennen, chronische, psychosomatische oder akute körperliche Beschwerden. Alles, was sonst auch Menschen bewegt, in Therapie zu kommen, kommt auch in naturtherapeutische Settings vor. Die meisten Naturtherapeuten, das ist wie gesagt ein kleines Kollegium, arbeitet in einer freien Praxis. Langsam wird es auch institutionell in Einsatz gebracht, in der Jugendtherapie, in Tageskliniken und in der Suchtrehabilitation zurzeit. Die Naturtherapie folgt wie alle vermutlich besonders systemisch orientierten Schulen dieser Frage, wie nehme ich mich wahr in der Welt und wie spreche ich mit ihr? Wie findet dieser Dialog statt zwischen dem, was ich als Ich empfinde und dem, was ich als du sehe. Und die Kunst der therapeutischen Begleitung ist ja vielleicht in diesem Dialog hier jetzt auch die gute narrative Tradition ausdrückend, in diesem Dialog einen lebensbejahenden Erzählstrang zu bringen. Wie geschieht es, dass die Geschichten, die ich mir über mein In-der-Welt-Sein erzähle, gute Bewegungen haben, gute Kapitel? Oder ich könnte auch anders sagen, wie geschieht es, dass sich die Erzählerin oder der Erzähler daran erinnert, dass es so etwas wie Vertrauen gibt oder, wenn nötig, Hoffnung wirkt? Das also sind unsere Interessen, wenn wir mit Menschen in die Natur gehen oder sie dazu auffordern, das zu tun. Das, was die Naturtherapie zusätzlich hineinbringt in dieses Bild der Wahrnehmung und des Dialogs, ist, dass wir zur menschlichen Welt, in der diese Dialoge stattfinden, auch die mehr als menschliche Welt mit einbeziehen. Der Begriff der mehr als menschlichen Welt, den entlehne ich dem US-amerikanischen Kulturökologen und Philosoph David Abram, der The More Than Human World als einen wesentlichen Erfahrungsraum für das Menschliche auch definiert und sich speziell auseinandergesetzt hat, wie die Wahrnehmungs- und Dialogform zwischen dieser mehr als menschlichen Welt funktioniert oder wie sie wirkt. Diese mehr als menschliche Welt sind also auch die Berge, sind die Flüsse, sind die Bäume oder was auch immer sich dann zeigen will. Und diese mehr als menschliche Welt hat in diesem therapeutischen Prozess auch etwas mitzureden. Das ist vielleicht der Unterschied. Wir glauben, dass es auch einen Dialog gibt zwischen der Natur und den Menschen und dass dieser Dialog einen erweiterten Möglichkeitsraum auftut und dass dieser Dialog eine Reihe von heilsamen Impulsen bereithält. Darauf komme ich später noch kurz zurück. Ich möchte jetzt zuerst noch einen Faktor ansprechen, der sich wie ein Leitthema durch diese Arbeit zieht. Und das ist eine Form von Belongingness, von Zugehörigkeit, die wir als eine wesentliche Grundlage für Gesundheitsentwicklung anschauen. Diese Belongingness, die wir meinen und die wir erleben und erfahren vielfach mit Klienten, ist auch eine Zugehörigkeit, die über das Menschliche und die Eingebettetheit in menschliche Gemeinschaften hinausweist. Es ist die Erfahrung, dass wir auch Teil sind, zugehörig sind einer auch mehr als menschlichen Welt. Also dass wir auch Teil sind des Lebens an sich. Dass wir angeschlossen sind an das Lebendige als solches. Ja, das über unsere sozialen und logischen Faktoren hinausweist. Und diese Zugehörigkeitserfahrungen, vielleicht, ich bin davon überzeugt, wir alle hatten sie schon mal, irgendwo. Die tauchen einfach auf, die können irgendwo auftauchen. Auch in der Straßenbahn, auch beim Kochen, auch jetzt vielleicht. Aber, und das ist unsere Erfahrung, aus welchen Gründen auch immer, in der Natur, wenn Menschen in besonderer Weise oder auf bestimmte Weise sich durch Landschaften bewegen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass solche Zugehörigkeitserfahrungen im breiten Sinn, diese Zugehörigkeit zum Leben an sich, auftauchen. Und wenn sie auftauchen, dann sind sie starke Medizin. weil es ist, als ob unser ganzes Wesen in eine Art gehalten ist, als ob es eingetaucht wird in Vertrauen. Die Gedanken reduzieren sich sozusagen auf das Wesentliche. Die Gefühle tun das. Ah, danke. Es ist ein... das kann gut sein. Ja, also diese Zugehörigkeitserfahrungen stellen sich ein und sind unsere wichtige Medizin. Das wollte ich sagen. Das ist der perfekte Placebo. Und das ist vielleicht so etwas wie die vierte, ich erwähne es gern als ein vierter Pol zu dem, was von Alfred Adler für uns, glaube ich, prägnant formuliert wurde, als das, was wir brauchen, um gesund zu sein, nämlich, dass wir uns in Liebe wissen, dass wir uns in Sinn wissen und dass wir unserer Wirkung oder unserem Willen zum Einfluss sicher wissen. Diesen drei Faktoren möchte ich die Erfahrung von Zugehörigkeit im größeren Sinn als eine wesentliche Basis für Gesundheitsentwicklung dazustellen. Dieser Blick in diese erweiterte Zugehörigkeit ist weder von uns erfunden, noch sind wir die Ersten, noch die Einzigen. Ich glaube, ich vermute, dass zum Beispiel Frankls Ja zum Leben ganz stark von diesem Saft durchdrungen ist, dass viele hypnotherapeutische Schulen von diesem Saft durchdrungen sind, dass freilich viele transpersonale Schulen von diesem Saft durchdrungen sind und vor allem, ich würde meinen, der Gutteil aller Indigener, also schamanischen Traditionen, ohne diese Grundlage der Zugehörigkeit keinerlei Handlungskonzept hätte. Das also ist eine Schule, die wir menschheitsgeschichtlich schon lange üben. Wie funktioniert nun also dieser so ein naturtherapeutischer Prozess? Wir haben zusätzlich zur Beziehung Mensch oder Klient, Berater, den Naturraum als Gegenüber, als Du. Wir laden Menschen dazu ein, in den Naturraum zu gehen und sich überraschen zu lassen. Was dann geschieht, ist das, was wir wirklich als eine Art Selbstorganisation oder auch eine Selbstheilungsbewegung bezeichnen können. Es scheint nämlich so zu sein, dass über diesen Dialog den Menschen mit einzelnen Plätzen, Bäumen, Meer und so weiter tun, dass über diesen Dialog Handlungen angeregt werden, die im weitesten Sinne sinnvolle, bedeutungsvolle Handlungen und Wirkungen erzielen. Die idealtypische Form der naturtherapeutischen Behandlung funktioniert nahezu ohne Begleitung. Sie vertraut auf die Selbst, auf die Nase der Klienten, dass sie sich jene Plätze suchen und jene Handlungen tun, die für sie sinnvoll ist. Und hier geschehen dann die verschiedensten Dinge. Manche wollen sich vor dem Meer verneigen. Andere bauen sich ein Haus und bauen sich vielleicht sogar eine Höhle, eine Erdgrube, legen sich dort hinein und bleiben dort. Naja, ein paar Stunden. Andere begegnen einem Waldteich, einem Spiegel und blicken sich so lange im Spiegel an, bis es vielleicht in ihnen ruhig geworden ist oder sie vielleicht das sehen, was sie sehen wollten. Andere backen ein Brot und werden dann Vater. Andere suchen sich einen Platz, an dem sie Überblick haben, um sich selbst ein Essen zu kochen. Andere müssen große Feuer machen, andere müssen sich unter den Wasserfall stellen, andere müssen, ich weiß nicht was, die Möglichkeiten sind zahlreich. Der Kern all dieser Handlungen ist, dass sie bedeutungsvolle Handlungen sind oder für die Klienten werden, auch wenn sie im Augenblick nicht logisch erklärbar sind. Sie sind eine Handlung, die aus unserem Unbewussten, aus unserem präverbalen Raum entsteht, durch das Sein in der Natur und mit ihren Möglichkeiten. Diese Art von Wahrnehmung, ich beziehe mich jetzt wieder auf diesen Herrn Abram, hat er als die partizipatorische Wahrnehmungsform bezeichnet. Das partizipatorische Wahrnehmen ist nicht die teilnehmende Beobachtung und auch nicht die repräsentierende Wahrnehmung, die partizipatorische Wahrnehmung scheint jene Art von Wahrnehmungsfähigkeit zu sein, die präverbal zwischen uns und jeder Präsenz stattfindet. Ja? Die sozusagen wie uns durchdringt und gleichwohl einen Dialog stattfinden lässt, den wir mal vorerst nicht in Worte übersetzen, die uns aber zu Handlungen führt, die uns zu instinktiven, und das ist das, was wir oft beobachten, letztlich sehr sinnvollen Heilhandlungen führt. So wie unsere Klientin im E-Mail wusste, warum auch immer, sie geht jetzt zur Quelle. Und sie wusste, sie legt diese Blumen dorthin. Und sie wusste, sie steckt ihren Kopf unter dieses Wasser. Und sie wusste, dass das eine tiefe Versöhnung in einer grausamen Geschichte ist. Was sie nicht wissen konnte, ist, dass diese Handlung sozusagen in jenem Zeitraum geschehen ist, dass ihre Mutter vielleicht jetzt gerade 24 Stunden verstorben ist. Es handelt sich um eine 60-jährige Klientin. Die Mutter war dement in einem Pflegeheim, auch um den Kontext zu verstehen. Aber derartiges Geführtsein in der Natur ist die große Wirkung und auch die große Möglichkeit und die große Schule, weil sie mich immer wieder gelernt hat, auch in anderen Kontexten auf diese Fähigkeit des Menschen zu wissen, was die guten nächsten heilvollen Schritte sind, zu vertrauen. Das ist vielleicht auch eine wichtige, oder es ist mir wichtig zu erwähnen, Naturtherapie ist etwas sehr Bodenständiges. Wir weisen niemand an, Amulette zu bauen, wir weisen niemanden an, Steinkreise zu machen, wir weisen niemanden an, Ahnen anzurufen. Wozu wir Menschen einladen, ist schlicht und ergreifend einfache Lebensvollzüge in der Natur zu erleben. Kochen am offenen Feuer, sammeln von Holz, bauen von einem sicheren Platz, holen von Wasser an einer Quelle und sich waschen in einem Bach. Das ist sozusagen die Haupttechnik, die wir anbieten. Das, was darüber hinaus geschieht, ist in den allermeisten Fällen von den Klienten selbst kommend. Wenn es nicht kommt, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, über sogenannte elementare Verschreibungen Empfehlungen zu geben, Handlungen zu empfehlen, die möglicherweise helfen, diese Brücke zu schlagen zu dem, was wir dann als eine sinngebende Lebensgestaltung, als eine liebevolle Lebensgestaltung, eine wirkungsvolle Lebensgestaltung und eine Lebensgestaltung, die auf Zugehörigkeit aufbaut, macht. Ich möchte vielleicht jetzt diese Geschichte der Anna, lassen Sie sie uns Anna nennen, erläutern, um diesen Bogen zu machen und dann vielleicht aber auch Schluss machen. Auch ich denke, wir haben viel gehört. Das war die Wiese und der Wiesenstrauß. Sie sehen hier offensichtlich, dass es sich in einem Raum abspielt. Wir sind in einem Raum. Wir sind nicht gerade geflüchtet, aber wir waren 3 Tage in der Natur und es wurde kälter und kälter und kälter. Es hat 3 Tage geregnet und das war der Moment, wo eine naturtherapeutische Intervention zur Überlebensübung wird. Und weil wir das relativ gut können, unsere Klienten das auch, oder in dem Fall diese Gruppe, das auch sehr gut getragen hat, war nicht viel Grund, das weiterzuziehen. Und es ist mir auch noch wichtig, Naturtherapie hat als solches nichts mit Survival-Training zu tun. Es ist aber gleichwohl ein Hinaustreten aus einem gewohnten Raum, aus einem Komfortraum. Aber ich komme zurück zu Anna. Anna ist eine, ich habe es schon erwähnt, knapp 60-jährige Frau, alleinstehend, kinderlos, hat ihr Leben gemeistert. Sie selbst ist von großen Selbstzweifeln, von Ängsten geplagt. Sie trägt eine Geschichte in sich, wo sie sich erzählt, dass sie Gewalt erfahren musste, Gefühlskälte erfahren musste. Sie ist als jetzt 60-Jährige freilich ein Kind jener Generation, wie wir sie vielfach auch kennen, die in Wortlosigkeit und Schock aus den Kriegsgenerationen, also aus der Kriegszeit kam. Es ist freilich auch eine Frau, die sich jetzt mit 60 fragt, wie werde ich alt, unter welchen Bedingungen werde ich einsam alt oder welche Formen finden sich mir noch. Zugleich ein Wesen mit großer intellektueller Fähigkeit und Sprachfähigkeit. Sie bezeichnet sich selbst als von einem Fluch befallen, alles ausdrücken zu müssen, was im Raum ist. Das heißt, sie ist auch Übersetzerin in mehrere Sprachen. Tatsächlich wusste man bei ihr nie oder selten, redet sie jetzt für sich oder redet sie für irgendjemand, der hier ist. Also nimmt sie irgendeine Stimmung auf, die sie ausdrückt. Also man könnte auch sagen, ein gewisser Mangel an Ich-Grenze, an Bezogenheit zu dem, was ihre originären Gefühle und Wahrnehmungsräume sind. Insgesamt ein sehr reiches Leben, ein sehr reiches Wesen mit eben diesen Faktoren und einem ausgeprägten Blaming-Verhalten. Ja, also es ist immer alles Schuld dort. Kombiniert mit dieser Angst, da. Der erste Ausdruck dieses Wesens hat sich gefunden an einem Feuer. Wir haben ein Feuer gemacht, ein zentrales erstes Feuer. Und Anna konnte zu diesem Feuer nicht hingehen. Sie hat ungefähr 1 Meter, 1,5 Meter davor sozusagen wirklich eine körperliche Erstarrung gezeigt. Eine Angststarre, könnte man sagen. Sie war zugleich sehr laut in ihrem Ausdruck, aber vom eigentlichen Feuer, von der Wärme des Feuers, von der Schönheit des Feuers, von den Möglichkeiten, dass ein Feuer auch einen Raum bildet, der Gemeinschaft macht, der einen Schutzraum macht, deutlichst abgeschnitten. Das ist eine Wahrnehmung, über die wir einfach sehen, die wir nicht gleich mit einer Intervention, einem Hinweis, einer Veränderung sozusagen versuchen zu verbessern. Viel ist auch Schauen und Vertrauen. Die zweite Bewegung war, es war dieser Moment, den Sie hier kurz vorhin gesehen haben, das ist, es war eine Intervention am Meer, eine ganz schlichte Intervention, die stattgefunden hat, nachdem damals schon ganz tiefe und verbitterte Gefühle rund um ihre Mutterbeziehung aufgekommen sind. Und es war die Einladung, einfach ins Meer zu gehen und zu hören, was ihr das Meer erzählt. Damals kam sie aus diesem Meer mit dem Satz: Meine Mutter hat mir das Leben geschenkt und mehr war nicht möglich. Und sie hat damals zu dem Zeitpunkt dieses mehr war nicht möglich, mehr bedeutet, mehr mit Bedeutung belegt als den ersten Teil des Geschenkes des Lebens. Und auch das war etwas, was wir in der Begleitung einfach mal wahrnehmen, als ein Prozess, als etwas, das wir nicht drehen wollen, im Wissen, dass sich die Dinge entwickeln können. Die nächste Intervention war verbunden mit eine Arbeit am Ofen. Und hier, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon einmal Brot gebacken hat, draußen mit so einem Brotbackofen, hier muss man Feuer machen. Und hier muss man auch nah ans Feuer gehen, damit es funktioniert. Und das war wenige Monate später bereits möglich, also ich würde sagen, die Beziehung zum Feuer hat sich so weit verändert, sei es durch Gewöhnung, sei es dadurch, dass sich etwas in ihr gelegt hat, dass sie diesen Ofen feuern konnte. Und sie hat ein Brot gebacken, gemeinsam mit anderen, und hat dieses Brot aus dem Ofen geholt und hat es sicher 2 Stunden, haben Sie schon einmal einen warmen Brotleib an sich so gehalten? Also sie hat es sicher 1,5 bis 2 Stunden an ihrem Körper gehalten. Ja. Man darf jetzt fantasieren, was war das, was sie hier gehalten hat? Sind es ihre ungeborenen Kinder? Ist es das eigene innere Kind? Ist es einfach eine wärmende Lebensnahrung? Ja, was auch immer, die Bedeutung überlassen wir dem Klienten. Ich sehe nur, hier geschieht eine andere Bewegung als das, was bisher war. Und mit dem Vertrauen können wir gehen. Die nächste Intervention war eine sogenannte elementare Verschreibung, weil sie hat mich kontaktiert, sie war sehr aufgelöst, es sind ihr bestimmte Dinge geschehen, sie konnte damit irgendwie nicht umgehen. Sie hat um Hilfe gebeten. Und ich habe ihr damals einfach die Idee gegeben, sie möge bei sich im Garten oder in der Umgebung einen Platz gestalten, den sie für sich, nur einen Platz, den sie, einen kleinen Garten für sie, einen kleinen Raum für sie, eine, könnte auch sagen, ihre Mitte. Oder man könnte auch sagen, den Sicherheitsraum. Ja, das, was heil geblieben ist, Bilder, die wir aus anderen Schulen kennen. Und sie solle den mit den Blumen oder den Elementen ausschmücken, die ihr wesentlich erscheinen. Und das hat sie gemacht und sie hat mir dann noch erzählt, sie habe dann sogar in der Mitte, ganz in der Mitte, ein kleines Feuerchen gemacht. Sie ist eine Österreicherin. In Österreich darf man ja nicht so einfach Feuer machen. Das ist also doppelt mutig. Also ein doppeltes Einstehen zu sich, könnte man auch sagen. Dann war dieses jetzt, diese Begegnung. Anna kam, das muss man wissen, Anna kann sich das Leben schwer machen. Also wir wussten, es ist kalt und es ist regnerisch. Und Anna kam in völlig, ledierter Ausrüstung. Sie hatte Schuhe getragen, die haben hier so ein Tape. Sie hat ein Tape drüber, ein weißes. Und auf die Frage, was denn mit dem Tape? Ja, sagt sie, ja, das hat ein Loch. Die Schuhe haben ein Loch. Die müssen jetzt noch ein paar Tage halten. Mit löchrigen Schuhen in so einen Wald gehen, das ist sozusagen, das hat nichts mehr mit Selbstliebe zu tun. Das ist irgendwie meine Mittenintervention und auch das kleine Feuer hat nicht gerade unmittelbar Wirkung gezeigt. Sie kam mit einer Windbluse, die man nicht als Regenschutz bezeichnen kann, und einem Leckenschirm. Also, sie ist originell. Das muss man ihr einfach lassen. Aber wenn man sie gesehen hat durch den Wald gehen, mit diesen löchrigen Schuhen, dieser seltsamen Windbluse und diesem Schirm, dann hat man irgendwie die Idee kriegen können, sie befindet sich nicht wirklich in ihrer Gegenwart, sondern sie durchlebt noch einmal, ja, eine Fluchtsituation, eine ausgesetzte Situation. Sie ist irgendwie mit ihrem Wesen gerade woanders. Und das ist vielleicht auch etwas beispielhaft, was uns oft auch auffällt in dieser Begleitung von Menschen. Wir haben gesehen oder wir sehen immer wieder, dass es oft Bewegungen gibt, die wirklich unmittelbar mit der Biografie der Menschen zu tun haben, also die einen unmittelbaren biografischen Sinn machen. Und wir sehen aber oft auch, dass Menschen in Bewegungen gehen, wo sie Ahnungen aus transbiografischen, nicht unbedingt transpersonalen, aber transbiografischen Erinnerungsschichten aufgreifen. Das heißt, sie kommen in Bewegungen, die nicht unbedingt etwas mit ihrer ureigentlichen Biografie zu tun haben, sondern sie durchleben Erfahrungen, die möglicherweise aus ihrer Ahnenreihe oder vielleicht aus kollektiven Räumen sogar sich ihrer, sozusagen, wie sagt man da, die sie ergreifen. Ja, die sie durchleben, die sie stellvertretend durchleben. Und durch diese Unterscheidung habe ich gelernt, differenziert zu schauen, wann sind Prozesse wirklich, gehen sie auf das biografische Konto, denen sage ich dann, was sind unsere psychologischen Prozesse, die wir durchleben, und wann kommen Erfahrungen aus dem seelischen Raum, ich nenne ihn dann den seelischen Raum, also die auch die transbiografischen Dimensionen mit einbezieht. Und je nachdem, was, um was es sich handelt, wollen die auch anders behandelt werden. Weil für gewöhnlich biografische Erfahrungen in Frieden kommen, wenn wir uns mit ihnen versöhnen, wenn sie Teil von uns werden. Während transbiografische Elemente aus dem seelischen Raum einfach ziehen wollen, die muss ich nicht gleich bei mir behalten. Ja, die haben ein anderes Bewegungsbedürfnis, aber das wäre vielleicht ein anderer Vortrag. Aber auf alle Fälle war klar, hier ist sie irgendwie in einem anderen Film, aber sie war während all dieser Tage präsent und in der Mitte. Und hat für die Bedingungen, die wir hier hatten, eine überraschende Ruhe ausgestrahlt. Sie war wie in einem anderen Dienst, könnte man sagen. Und dann war dieses Spiel, das war, wie heißt es, Frau Holle? Goldmarie, Pechmarie. Das ist gerade, kennen vielleicht dieses Märchen, Goldmarie fällt ja durch den Brunnen und landet auf einer Blumenwiese. Das ist die Blumenwiese, wo sie landet. Sie sehen hier eine Methode, die wir dann, wenn wir in gruppentherapeutischen Settings arbeiten, als eines der wertvollsten szenischen Methoden zusätzlich einsetzen, nämlich das Mythenspiel. Hier greifen wir mythische und vor allem Märchen, aber auch andere Formen von Geschichtserzählungen auf und bringen sie in Szene oder andere Externalisierungsverfahren. Hier war es das. Und Anna war Zuschauerin. Und sie hat erlebt, wie die Goldmarie dieser Blumenwiese begegnet und wie sie durch all diese Stationen geht. Und das Schöne an dem Mythenspiel ist, die Protagonisten können die Geschichte neu erfinden. Denn was die da erfunden haben, war nicht diese moralische Wende, dass dann die Pechmarie auch noch und sie muss und so und weiter, sondern was die gespielt haben hier, war eine große, liebevolle Versöhnung zwischen der Goldmarie und der Mutter, der Stiefmutter. Ja, also das war wirklich eine tiefe Versöhnung mit dem Mütterlichen. Und sie konnte diesem Prozess zuschauen und hat während des ganzen Zuschauens geweint, 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 geweint. Und dann war dieses Spiel vorbei und jene Person, die Goldmarie gespielt hat, hat das gelbe Tuch, das sie erhalten hat am Tor, über sie gelegt und hat ihr die Blumen, die sie erhalten hat, in den Schoß gelegt. Und das kennen Sie dann ja schon. Dass sie schreibt, ich fand mich nach dem Mythenspiel mit einem gelben Tuch um den Hals und einem Wiesenstrauß auf dem Schoß wieder. In der Pause zog es mich zur Quelle. Warum auch immer, ne? Spürend, dass es die Mutter ist. Reine Einbildung. Dort angelangt, flossen noch viele Tränen. Ja. Und ich legte den Wiesenstrauß dort nieder und hatte das Bild, es am Grab meiner Mutter getan zu haben. Tränen, Tränen, Tränen. Dann den Kopf unter das Wasser. Wieso tust du den Kopf unter das Wasser? Es ist super, ne, wenn man so viel weint, Wasser. Und beim Zurückgehen kam mir wieder der Satz vom Meer. Die Mutter hat mir das Leben geschenkt und mehr war nicht möglich. Aber die Betonung, Leute, lag diesmal im ersten Teil des Satzes. In Feldkirch angekommen, kümmerte ich mich um alle SMS und Anrufe. Meine Mutter war in der Nacht davor verstorben. Ich danke euch allen in Verbundenheit. Ich will mit dieser Geschichte schließen, weil sie für mich ein schönes, dichtes, lebendiges Gewebe ist. Und etwas davon erzählt, was ich erlebe und was ich auch für einen wertvollen, hoffnungsgenerierenden Teil halte. Nämlich, dass viele Menschen diese Art von partizipatorischer Wahrnehmung und alles, was daraus entsteht, als eine Rückeroberung oft sehen, in einer erweiterten Wahrnehmung im Leben zu sein. Es ist wie eine Rückeroberung, lebendiger Teil in einer lebendigen Welt zu sein und sich darauf verlassen zu können, dass die Impulse zur rechten Zeit kommen und mich die rechten Dinge tun lassen, so dass Leben fließt oder weitergeht. Und in diesem Sinne sage ich ganz herzlichen Dank für die lange Aufmerksamkeit und noch einen weiteren guten Kongress. Danke.
Vielen Dank. Ich denke, du hast auch hier einen beeindruckenden Raum geschaffen mit dem Vortrag. Wir machen jetzt Pause, Kaffeepause. Die Pausen waren gestern ein bisschen kurz. Wir haben ein dichtes Programm. Wir werden um 11 Uhr und so 5 bis 10 Minuten ein bisschen später anfangen mit dem nächsten Vortrag, damit Sie Pause haben. Sich, Stefan Geierhofer hat das gestern gesagt, Rainer Schwing kann leider nicht bei uns sein. Es geht dann kurz nach 11 weiter mit einem Vortrag von Stefan Geierhofer. Wenn Therapeutinnen die Hoffnung verlieren, eine interaktive Großgruppenanalyse. Lassen wir uns überraschen, was Stefan da für uns vorbereitet hat. Ich lasse mich auch überraschen. Wir sehen uns wieder kurz 11 in diesem Raum. Dankeschön.